aus Gottes Wort. Dass wir zur Ruhe kommen, das hat uns Susanne schon angekündigt. Dieses Thema habe ich in einer ganz besonderen Weise, ich habe mal überlegt, das könnte so in den letzten Jahren meines Berufslebens liegen, wo mir so bewusst geworden ist, ich hatte zu wenig Schlaf und ich wusste nicht, wie ich durchkommen sollte. Und da ist mir ein Wort begegnet aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Leute, das gilt heute genauso wie damals. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und ich habe mich damit immer wieder getröstet, wenn ich morgens aufstehen musste und ich hätte am liebsten noch ein bisschen geschlafen. Die Ruhe kommt, Herr. Der Herr sorgt für mich. Der Herr sorgt für mich. Der Herr sorgt für jeden von euch. Wenn wir hierher kommen, jetzt ist ja jetzt Stille, ne? Aber wie es in uns ist, wir haben nachher die Möglichkeit, uns segnen zu lassen und darüber zu sprechen, was uns innerlich beunruhigt. Also, wenn wir jetzt in diesem Augenblick nicht fertig werden mit dem, was wir so mitgebracht haben, dann stellt euch darauf ein, dass wir nachher loslassen könnt. Dazu dient der Gottesdienst auch, nicht nur, dass wir hören, gemeinsam singen, beten, sondern dass wir miteinander tragen. Manche Dinge, die kann man einfach beiseite legen. Zum Beispiel sind unsere Kinder eben jetzt draußen. Obwohl die Eltern, die jetzt ihre Kinder draußen haben, vielleicht denken die noch, was passiert jetzt da draußen. Also wir sind nie dagegen gefeit, dass wir beunruhigt werden. In drei Schritten lasst uns heute Morgen durch dieses Thema und dieses Wort gehen. Einmal, wir brauchen und wir suchen Ruhe. Zweitens, Gott hat einen Ruheplan für sein Volk. Drittens, wir müssen kämpfen um Ruhe. Wir brauchen und suchen Ruhe. Gott hat einen Ruheplan für uns, für sein Volk. Und es gilt, um Ruhe zu kämpfen. Da besucht ein Arzt seinen Kranken zu Hause. Und er sagt zu ihm, sie müssen sich ausruhen und erholen. Das Bett des Kranken war nämlich von seinen lärmenden Kindern umgeben. Ich schlage vor, sie gehen wieder ins Büro. Wo finden wir die geeignete Ruhe? Gott hat uns ja so geschaffen, dass unser Herz, ich hoffe, dass ich jetzt das Richtige sage, dass unser Herz eine Anspannung und eine Entspannung hat. Ein Schlag ist Arbeitsschlag und das andere ist Ruheschlag. War es richtig? Etwa. Ja. Wer mehr wissen will, der fragt dann Bruder Walter Fischer. So suchen wir Entspannung, suchen das loszuwerden, brauchen wir auch. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wenn wir hier nach sonntagsmorgens hierher fahren, dann begegnen uns viele Leute, die nutzen diese Zeit, die wir hier sitzen, nutzen sie zum Joggen und zum Spazierengehen an der frischen Luft. Wir brauchen auf jeden Fall die frische Luft, aber wenn wir nachher nach dem Gottesdienst nach Hause gehen, denke ich, gibt es auch dafür noch genug Gelegenheit. wenn wir zum Beispiel uns schlafen legen wollen, das ist ja eigentlich zur Entspannung da, dann fangen bei manchen die Gedankenräder an zu laufen. Und das loszuwerden. Wie kommen wir zur Ruhe? Zur echten Ruhe? Man kann natürlich auch Dinge beiseite schieben, mit Gewalt beschäftigen. Die Medien dienen dazu, die Beruhigungsmittel und die Schlafmittel. Nur verdrängte Dinge, die tauchen auf jeden Fall immer wieder unkontrolliert auf. Also, wenn uns Gottes Wort sagt, es ist also eine Ruhe noch für das Volk Gottes vorhanden, in Hebräer 4, Vers 9, dann will es uns daran erinnern, dass es eine tatsächliche, wirkliche Ruhe gibt, auch für unsere Gedanken. Denn es hat gar keinen Sinn, wenn wir gegen Gedanken kämpfen. Können wir ja auch nur mit Gedanken. Dann füttern wir nur unsere Gedanken und sie werden stärker. Sie werden schwächer, indem wir auf andere Gedanken kommen. Und das liegt schon in dem Plan Gottes, in dem Ruheplan für sein Volk. Wie gesagt, wie dieses Wort uns sagt, es gilt dem Volk Gottes. Wer zu Jesus gekommen ist und sein Vertrauen auf ihn gesetzt hat, wer am Kreuz zur Ruhe gekommen ist, in dem Bewusstsein, was Gott für uns getan hat, der findet zur Ruhe. Das Mahl, das wir nachher feiern werden, will uns das neu vergegenwärtigen. Das liegt auch mit in Gottes Plan, dass wir diese Vergegenwärtigung brauchen für das, was er getan hat, damit wir zur Ruhe kommen können. Wer dieses Kapitel 3 und 4 im Hebräerbrief liest, der wird merken, da ist eine ganz starke Erinnerung an das, was Gott an seinem Volk Israel getan hat. Was wir im Alten Testament finden. Also wir werden ermutigt, uns mit dem Alten Testament zu beschäftigen. Gerade der Hebräerbrief ist voll von Verbindungen, Zusammenhängen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Der Vater Jesu Christi ist der Schöpfergott und ist der Gott Israels. Das können wir nicht auseinandernehmen. In diesem Kapitel setzt sich nun der Hebräerbriefschreiber damit auseinander, dass Gott zwar die Ruhe für sein Volk geplant hat, aber dass sein Volk einen anderen Weg gegangen ist, dass es besser wusste, was ihm gut tut. Bei Kindern verkraftet man das ja noch, dass man ihnen manches und oftmals erklären muss. Ich habe einmal eine Zeit lang in einem Verein für geistig behinderte Kinder mitgearbeitet. Und da wurde mir bewusst, wenn man normalerweise einem Kind etwas 7-mal sagen und erklären muss, bis es das begreift, dann braucht das ein geistig behindertes Kind 70-mal. 7 zu 70. Gewiss muss man das nicht jedes einzelne zählen, aber welche Belastung liegt darauf, auf solchen Eltern? Und darum ist es wichtig, dass wir selbst unsere eigene Last loswerden, damit wir die Lasten anderer auf uns nehmen können. Dass wir nicht nur fragen, wie geht es, und dass der andere dann sagen muss, ach, danke, es geht gut, oder hast du eine Stunde Zeit? Das Volk Israel hat zu Gottes Ruheplan im Grunde genommen Nein gesagt. Und die ganze dicke Bibel des Alten Testamentes, die ja aus dem Gesetzesteil, aus dem geschichtlichen Teil und aus dem Prophetenteil besteht, die beschäftigt sich eigentlich mit diesem Ruheplan. Und das Ergebnis, das wird hier gerade in Hebräer 3 und 4 zitiert aus Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch 40 Jahre lang meine Werke gesehen. Darum wurde ich zornig über dies Geschlecht und sprach, immer irren sie in ihrem Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Viermal in diesem Abschnitt wird darauf hingewiesen, dass Gott Nein sagt. Ihr sollt nicht zu meiner Ruhe kommen. Darüber werden wir uns am Schluss noch etwas bewusster machen. Aber es ist hier vom Zorn Gottes die Rede. Ich habe mal nachgezählt, dreimal. Für manchen passt das schlecht zusammen. Nur, das Kreuz ist ein Hinrichtungspfahl, an dem Gott hat seinen Sohn hinrichten lassen. Gottes Liebe zu uns ist anders. Und darum, so wie Eltern auch Nein sagen müssen zu dem, was ihre Kinder tun, manches, so erleben wir auch Gott als den ganz, ganz anderen. Er sagt Nein, aber er sagt nicht nur Nein. Er sagt nicht Jein, sondern sein Nein ist ein Nein und sein Ja ist ein Ja. In Jesus hat er Ja gesagt. Ja gesagt dazu, dass es einen neuen und einen anderen Weg gibt, als durch die Gesetzeserfüllung, durch die Opfer, die jemand aus seiner Tasche bezahlen muss, von seiner Herde nehmen muss, wie es im Alten Testament ja üblich war, belastend üblich war. Sondern Jesus, den er gesandt hat, der dann ruft, auch heute ruft, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Da steht übrigens in diesem Erquicken steht auch das Wort Ruhe drin. Und nehmt auf euch mein Joch, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vielleicht haben wir, und das ist wichtig zu bedenken in unserem Ringen um die Ruhe in unserem Leben, in unseren Gedanken, in unserem Körper, ob wir das Joch Jesu angenommen haben. Joch ist ja ein Arbeitshilfsmittel, wo zwei Tiere zusammengespannt werden und nicht wir zwei unter uns, sondern wir mit Jesus. Er geht unseren Weg mit. Er trägt unsere Last mit. Auch Petras Last. Und die Last von jedem Einzelnen. Nur, und da wird eben deutlich, was Glauben heißt. Glauben heißt nicht nur, ich nehme das, was Gott mir gibt, sondern ich nehme die Beziehung auf, die Gott mir schenkt durch Jesus. Er ist jetzt wirklich mein Retter und mein Herr, mein König, der zu bestimmen hat. König ist ein Wort, das wir brauchen, um das festzuhalten, aber die Könige der konstitutionellen Monarchien, die haben ja keine Macht. Unser König ist unser Herr zugleich, der zu sagen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zu ihm kommen können, dass wir in seiner Gegenwart, in seinem Bewusstsein unser Herz vor ihm ausschütten. Ich möchte an eine Begebenheit erinnern, die in Lukas 10 steht. Lukas 10, 38 bis 42. Jesus kam in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber hatte alle Hände voll zu tun, um ihm zu dienen. Und sie trat heran und sagte: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorgen und Mühe. Eins aber ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Wenn wir hier auch im Gottesdienst sind, dann wünscht Jesus, dass wir zu seinen Füßen sitzen. Und dass wir sein Wort auf uns wirken lassen, dass das bei uns ankommt und dass nicht die anderen Worte, die wir in unserem Kopf haben, die uns vielleicht gesagt worden sind, vielleicht auch von Kindheit an, wie viel solcher Gebote und solcher Worte tragen Menschen mit sich herum, die ihnen die Ruhe nehmen. Mir sagte einmal jemand, wird bald 70, ich denke immer, ich muss besser sein als die anderen. Wer hat Ihnen das wohl gesagt? Ich muss besser sein als die anderen. Das müssen wir loswerden. Wenn wir es nicht loswerden, dann haben wir immer diesen kleinen Polizisten in unserem Hinterkopf, der uns das einreden will. Sie setzte sich Jesus zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Wenn es uns schwerfällt, den Gedanken zu folgen, den Gedanken des Wortes Gottes, oder wenn es uns auch schwerfällt nachher, wenn wir zusammenstehen am Ständerling, uns die Frage beantworten zu lassen, wie geht es dir denn? Dann ist das eine Sache, die gehört dahin, wo Jesus gestorben ist. Dahin, wo die Erlösung anfängt. Erlösung, ohne dass wir befreit werden von dem, was von den Ketten, von unseren Gedanken, die in unserem Kopf stecken, ist keine Erlösung. Es ist gut, wenn uns bewusst wird, wovon wir erlöst worden sind, um den Erlöser recht preisen und anbeten zu können. In dem Text, im Hebräerbrief, da ist da etwas, worauf ich doch aufmerksam machen möchte. So ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Da, wo das Wort Ruhe steht, heißt es eigentlich im Grundtext Sabbatruhe. Erinnert uns an den siebenten Tag, an dem Gott selbst geruht hat. Und diesen siebenten Tag hat er seinem Volk gegeben. Alle Welt damals, die hielten die für verrückt, dass sie jeden siebenten Tag Pause gemacht haben. Etwas ganz Neues, etwas ganz Wunderbares. Aber es war kein Selbstläufer, sondern auch da kamen sobald sehr schnell die Mächte der Finsternis, die Mächte der Unruhe, die diesen Tag in Beschlag genommen haben. So ist es auch wichtig, dass wir um unseren Sonntag kämpfen. dass wir uns bewusst werden, dass es ein Geschenk Gottes ist, damit wir wirklich zur Ruhe kommen, unsere Gedanken, unser Körper, in unseren Beziehungen, in unseren Existenzängsten, wirtschaftlichen Problemen, selbst in der politischen Unruhe. In dieser Woche wird unsere Angela Merkel mit dem US-Präsidenten Trump zusammenkommen zum ersten Mal. Ich denke, das ist ein Anlass, darum zu beten, dass da was Gutes geschieht und dass da nicht nur zwei Leute irgendetwas aushandeln. Gott hat uns diesen siebenten Tag, den Sonntag gegeben, damit wir äußerlich und innerlich zur Ruhe kommen können. Nur, dass das auch im Alltag so weitergeht, dazu brauchen wir diese unmittelbare, geglaubte und bewusst angenommene Gegenwart Jesu. Erinnert werden wir daran durch den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe zum Vater, denn sonst käme der Anwalt nicht zu euch, der Tröster nicht zu euch, der Trainer, der uns im Glauben weiterführt, uns schult, uns an ihn selbst erinnert. Wir dürfen Jesus mitnehmen in alle Dinge, die wir tun, die wir planen. Ich denke da an eine schöne Geschichte, die möchte ich euch mitteilen. Wir haben Gegenspieler von der Rheinebene, die schicken uns aus ihrer Umgebung Bärlauch. Also ist ja eine gute Sache, sind einige Nicken hier, aber so eine richtige große Menge. Und das war dann eine Arbeit, den Bärlauch zu schneiden und ihn, je nachdem, in Öl einzulegen oder zu salzen. Und wir hatten auch einige Büschel einfach so eingefroren. Und also vielleicht lacht ihr ja, aber ich war gerade in meiner Ruhephase. Mir war bewusst geworden, dass ich von der Aufgabe, die ich zu erledigen hatte, jetzt mal innerlich abschalte und sage, Herr Jesus, hier bin ich. Ich danke dir, dass du mich auch weiterführst. Und in diese Zeit schnitt Gertrud, meine Frau, den gefrorenen Bärlauch. Und da kam uns die Erleuchtung. Vielleicht sagt ihr nur, was seid ihr aber naiv. Aber für uns war das eine Erleuchtung. Wir schneiden jetzt den Bärlauch nicht mehr vorher, sondern wir frieren sie alle ein. Und dann kann man ja das Gefrorene sehr, sehr schön klein kriegen. So haben wir die Ruhe, die beruhigende Wirkung und die belebende Wirkung des Heiligen Geistes erlebt. Es ist also noch eine Sabbatruhe, eine Ruhe für das Volk Gottes. So wollen wir uns darum bemühen, heißt es im 11. Vers, zu dieser Ruhe zu kommen. Das war der dritte Punkt. Wir müssen schon darum kämpfen. So wie wir auch um unseren Schlaf kämpfen müssen, wie wir um unsere körperliche Kraft kämpfen müssen, also zum Beispiel Bewegung brauche ich. Und jeder wird an seinem Punkt herausfinden, wo der Kampf weitergeht. Denn wir sind nicht besser als das Volk Israel, das ihre eigenen Wege gegangen sind. Wir stehen genauso gut in der Anfechtung, in der Versuchung, uns unsere eigene Ruhe zu besorgen, unsere eigenen Ruhemittel. Darum hat uns ja Gottes Wort die Waffenrüstung geschenkt, angeboten, dass wir sie anziehen sollen, weil da ein Feind ist, dem wir begegnen sollen. Ich bin sehr dankbar, dass da in diesem Zusammenhang mit Epheser 6, dass da in der Waffenrüstung, dass da steht, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Gewalten, Weltherrschern der Finsternis, böse Geister unter dem Himmel. Vielleicht kämpfst du ja gegen die falschen Feinde. Die falschen Feinde sind nicht die, die einen Namen tragen unter uns. Auch eben nicht unser Leib, sondern der Feind, der Teufel, der uns die Ruhe nehmen will in Jesus, der uns ablenken will. Deshalb ermutigt uns jetzt Gottes Wort, so wollen wir uns darum bemühen. Ohne Mühe, ohne Fleiß, kein Preis. Das gilt auch im Geistlichen. Aber Gott hat uns ja so geschaffen. Unsere Muskeln müssen sich bewegen. Sonst werden wir kraftlos und steif. Darum suchen wir auch sportliche Bewegung, Betätigung. Wenn aber so Dinge uns beunruhigen, ich denke einmal daran, dass ich vor Gericht erscheinen musste, da hatte uns unser Hauswirt verklagt auf Herausgabe der Wohnung und wir wollten das auch, wir hatten nur noch keine andere. Wer das schon mal erlebt hat, die Einschlafensgelegenheiten, da kämpft man hin und her und kämpft und kämpft. Was sage ich und wie antworte ich und wie reagiere ich? Das sind ein der ganz schwerwiegenden Unruhefaktoren, wenn wir mit Menschen, mit Situationen nicht im Frieden sind. Darum sagt Jesus am Anfang der Bergpredigt, versöhne dich, bevor du zum Richter gehst. Versöhne dich. Ihr Lieben, wenn uns gesagt wird, es gibt eine große Ruhe, die Ruhe in der Ewigkeit, das ist kein Verschieben auf später. Wir dürfen ja schon jetzt die Gegenwart Jesu erleben, aber die große Ruhe, die kommt später, die kommt in der Ewigkeit, wenn wir die Augen geschlossen haben für diese Welt. Aber für wen? Für das Volk Gottes. Für die, die gekämpft haben, die darum gerungen haben, dass sie bei Jesus bleiben, dass sie seinen Willen tun. Das Alte Testament hat es in sich. Ich will zu diesem Kampfabschnitt möchte ich etwas aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 28 lesen. Da sagt Gott seinem Volk, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle deine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann aus diesen 54 Versen, wo die Flüche dargestellt werden, lese ich zwei Verse. Du wirst unter jenen Völkern keine Ruhe haben. Ruhe. Und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Ruhe. Denn der Herr wird dir ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird. Und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Warum? Ist Gott so grausam? Nee, er sagt, das hat nur Folgen, wenn wir nicht auf ihn hören. Wenn du nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebe, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Es ist gut, wenn wir vielleicht auch mal fragen, liegen da Flüche vor? So wollen wir uns darum bemühen. Wir können natürlich sagen, nein, ich will mich nicht bemühen. Diese Freiheit haben wir, auch jetzt, wenn wir hier sitzen. Und wir fragen niemand ab, wer hat sich jetzt dafür entschlossen. Aber will ich, Herr, ich will mich darum bemühen, zu dieser Ruhe zu kommen, damit keiner durch den gleichen Ungehorsam zu Fall kommt. Durch Ungehorsam, durch Unglauben kommen wir in Unruhe hinein und werden sie nicht los. Sonst wären wir ja unsere eigenen Erlöser. Und wir haben einen Erlöser, Jesus, der sein Leben nicht geschont hat, sondern hat sich für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen. Wir werden jetzt das Abendmahl feiern, das uns daran erinnern will, was Jesus für uns getan hat und dass wir das annehmen können und müssen. Nicht das Mahl, nicht das Brot, nicht der Kelch, der Wein, der Traubensaft hier bei uns rettet uns und gibt uns Ruhe, sondern die Vergegenwärtigung dessen, was er getan hat und was ich mit ihm schon erlebt habe, das macht uns, das will uns stärken und aufmuntern. Ich bitte jetzt, dass die Geschwister nach vorn kommen, die ich gebeten habe, mir mitzuhelfen.